NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute. 5. November 1414. Die Eröffnung des Konzils von Konstanz.
Hier beginnt die Geschichte, wie es dazu kam, dass das Konzil nach Konstanz gelegt wurde.
Das darf man nicht unterschätzen. Man trifft sich in Konstanz, eben nicht in Rom, sondern man trifft sich in der Zeit in Konstanz.
Über die ganze Erde erging der Name von Konstanz. Und dieser Name wurde auf der ganzen Welt verbreitet.
So als Schwabe finde ich das natürlich ganz großartig, dass eine Stadt am Schwäbischen Meer so zum Mittelpunkt nicht nur der kirchlichen, sondern der geistlichen und politischen Welt wurde.
Etliche Leute haben all dies erfragt und zusammengetragen, damit es im Gedächtnis bleibt.
Es ist im Grunde der Mittelpunkt der westlichen Welt. Und damit wird aus dieser kleinen Stadt der Umschlagplatz für die Ideen der Welt.
5. November 1414. Die Stadt Konstanz am Bodensee wird zum Schauplatz welthistorischer Ereignisse. Denn an diesem Tag wird es eröffnet, das erste Konzil nördlich der Alpen. Es ist übrigens auch das einzige Konzil, bei dem jemals ein Papst auf deutschem Boden gewählt wird. Es wird länger dauern als jedes Konzil davor, fast 3,5 Jahre, und es hat mehr Teilnehmer. Kirchenhistoriker Professor Hubert Wolf hält noch einen anderen Umstand für bemerkenswert.
Also erstmal wichtig, es ist eine Reichsstadt und es ist eben kein vatikanisches Konzil oder ein Laterankonzil, wo der Papst die Polizeihoheit hat, sondern es ist ein Konzil in einer Reichsstadt. Das halte ich für den entscheidenden Punkt, der meistens gar nicht so richtig gesehen wird.
Warum die Polizeihoheit so bedeutend ist? Ganz einfach. Als der Papst, der das Konzil einberufen hatte, begreift, dass er nicht im Amt bestätigt werden würde, ergreift er die Flucht und verlässt heimlich die Stadt, obwohl bis dahin noch gar keine Probleme gelöst sind.
Es ist die große Gefahr, dass das Konzil auseinanderläuft. Was macht der Kaiser? Er lässt die Stadttore schließen. Das heißt, die Konzilsväter können nicht raus, sie müssen drin bleiben. Wenn das nicht so gewesen wäre, wäre das Konzil schon am Ende gewesen, 1415.
Doch der Reihe nach. Wer wollte dieses Konzil und warum? Das ergibt sich aus den drei großen Zielen, die man sich gesetzt hat.
Erstens die Causa Unionis, die Einheit der Kirche.
Zweitens die Causa Reformationis, die Reform der Kirche.
Drittens die Causa Fidei, die Reinheit des Glaubens.
Also wichtigster Punkt, Einheit der Kirche herstellen. Damit hängt aber eng zusammen, warum ist es überhaupt zu einer Spaltung der Kirche in drei Parteien gekommen? Das hängt zusammen mit der Frage der Reform der Kirche. Was war falsch? Was muss dringend reformiert werden? Und damit hängt natürlich die dritte Frage auch zusammen, die Frage nach dem Glauben, nach bestimmten Glaubensgrundsätzen.
Es ist eine vertrackte Situation, in der die Christen zu Beginn des 15. Jahrhunderts stecken. Historiker sprechen vom großen abendländischen Schisma, einer Kirchenspaltung. Denn im Jahr 1378 wurden gleich zwei Päpste gewählt. Einer residierte in Rom, der andere in Avignon.
Dass wir zwei Päpste haben, das passt einer ganzen Reihe von Leuten richtig gut ins Konzept. Wir haben den Grundkonflikt zwischen England und Frankreich. Ist klar, wenn Frankreich sich auf die eine Seite stellt, wird sich England auf die Seite des anderen Papstes stellen.
Der Riss geht quer durch Europa und löst eine tiefe Glaubenskrise aus. Wer ist nun der richtige Papst? Und was passiert mit den Menschen, die zur falschen Partei gehören? Sind sie überhaupt noch in Gottes Hand oder droht ihnen das Fegefeuer? Im Jahr 1409 erklärt das Konzil von Pisa beide Päpste für abgesetzt und erhebt einen neuen. Und da auch dieser nicht allgemein anerkannt wird, gibt es nun drei Päpste.
So machten sie schließlich aus der verruchten Zweiheit eine von allen verfluchte Dreiheit.
Der 1411 frisch gewählte römisch-deutsche König Sigismund will dieses Chaos beenden, denn er versteht sich als Hüter der Kirche. Außerdem will er Kaiser werden und dazu braucht er den Papst, allerdings nur einen, der überall anerkannt ist. Der König folgt dem römischen Grundsatz:
Was alle betrifft, soll auch von allen behandelt und gebilligt werden.
Daher zwingt Sigismund den Vertreter der dritten Partei, Papst Johannes den 23. dazu, zum Konzil nach Konstanz einzuladen. Die Namensgleichheit mit dem beliebten Papst aus dem 20. Jahrhundert rührt übrigens daher, dass der mittelalterliche Johannes der 23. als Gegenpapst gilt und später abgesetzt wird. Damit ist sein Name quasi wieder frei geworden. Die anderen beiden Päpste folgen dem Ruf nach Konstanz natürlich nicht, aber der Rest strömt in Scharen. Ein Chronist zählt die Besucher nach ihren Rängen sortiert, penibel auf.
23 Kardinäle, 27 Erzbischöfe, 106 Bischöfe, 103 Äbte, 344 Doktoren und Magister der Universitäten, 24 Ablassschreiber, 28 Könige und weltliche Fürsten, 78 Grafen, 676 Ritter.
Es ist natürlich eine Stadt mit 8000 Einwohnern. Jetzt kommen da 20.000 dazu. Und es ist schon relativ spannend zu sehen, dass es funktioniert. Erstens die Leute alle unterzukriegen, zweitens die Leute alle zu versorgen und drittens eine Preisstabilität hinzukriegen.
Anfachen, Bläser und Gaukler, 718 Dirnen.
Also man könnte ja sagen, die Nachfrage wird gewaltig hoch. Jeder versucht so seine Preise für Fische, für Brot, für alles zu steigern. Das Ganze funktioniert. Das finde ich ganz wunderbar.
Der wohlhabende und gebildete Konstanzer Bürger Ulrich Riechenthal, Sohn des Stadtschreibers, verfasst eine Chronik zum Konstanzer Konzil. Es ist eines der spannendsten Bücher des Mittelalters, eine amüsante Mischung aus Reportage und Bericht, gespickt mit zahlreichen Details aus dem Alltagsleben.
Der Rat der Stadt erließ folgende Ordnung. Zum Ersten, dass man für ein Bett, in dem zwei Schläfer in Ehren liegen konnten, nicht mehr als 1,5 rheinische Gulden pro Monat bezahlen sollte.
Bis zum letzten Winkel haben die Konstanzer Bürger ihre Häuser vermietet. Da schlafen auch schon mal 3 Männer in einem Bett.
Der Hauswirt sollte außerdem Leintücher, Bettdecken, Kissen und was man sonst noch braucht zur Verfügung stellen und alle 14 Tage waschen.
Bald hält man den Wäschewechsel einmal im Monat für ausreichend. Knechte finden meist keinen Schlafplatz in den Häusern und müssen sich dann mit einem leeren Weinfass am Rand der Straße oder einem Platz im Stall begnügen. Doch immerhin gibt es genug zu essen für alle.
Es waren auch viele fremde Bäcker nach Konstanz gekommen, die immer auf dem Markt buken. Außerdem waren in Konstanz Bäcker mit kleinen leichten Öfen unterwegs. Die fuhren sie auf Stoßkarren durch die Straßen und buken darin Pasteten, Ringe, Brezeln und ähnliches Brot. Die Pasteten waren gefüllt mit Hühnern, etliche mit Vögeln, Gewürz und guten Spezereien. Und einige waren auch mit Fleisch oder Fisch gebacken, wie man sie gerne haben wollte.
Ulrich Riechenthal lässt sein Buch mit farbigen Bildern bestücken, die uns heute einen guten Eindruck vom Treiben in der Stadt liefern. Wir sehen die Gebäude von außen und innen, die Fuhrwerke und Prozessionen, aber auch die Gesichtszüge der Menschen. Eine Fülle von Leben, wie der Historiker Franz Herberhold meint.
Behäbige Prälaten, herbe Krieger, feine Höflinge, dicke Fleischgesichter mit Stulpnasen, rohe Stadtknechte, bebrillte Kanzler, päpstliche Sänger mit weit geöffnetem Mund und zugekniffenen Augen.
Auffallend ist die große Zahl von Künstlern und Handwerkern, die es nach Konstanz zieht. Kein Wunder, meint Kirchenhistoriker Hubert Wolf.
Wo sind die Arbeitgeber für Gelehrte? Wo sind die Arbeitgeber für Künstler und Kunsthandwerker? Das ist die Kirche mit ihren hohen Prälaten, Kardinäle und ein Papst, wenn es den denn gibt. Das ist der Kaiser und das sind die weltlichen Fürsten.
Denn während die Geistlichen sich die Köpfe heiß diskutieren, nutzen die hohen weltlichen Herren das Konzil als Schaubühne. Sie demonstrieren Macht und Reichtum, knüpfen Kontakte und Bündnisse und überbieten sich bei der Bewirtung von Gästen.
Wenn Sie ein Fest ausrichten, brauchen Sie eine entsprechende Dekoration. Sie brauchen entsprechende Gewänder. Sie müssen entsprechende Dinge festhalten, indem Sie es aufschreiben oder indem Sie es malen lassen. Wenn ich ein Künstler wäre oder ein Gelehrter, so ein armer Schlucker, würde ich auch dahin gehen, um irgendwo jemandem meine Dienste anzutragen. Genau das passiert. Das ist eigentlich ganz logisch.
Die angereisten Bankiers reiben sich zufrieden die Hände. In Konstanz wird gefeilscht und geprasst. Der Dichter Oswald von Wolkenstein klagt über die hohen Preise eines Bordells.
Denke ich an den Bodensee, tut mir sogleich der Beutel weh.
Die Süddeutsche Zeitung schreibt, das Konstanzer Konzil sei eine Mischung aus Konklave und Oktoberfest gewesen. Das sieht Hubert Wolf ganz anders.
Vielleicht ist es sowas wie der Sitz der Vereinten Nationen. Konstanz ist jetzt nicht Oktoberfest. Dazu ist das Ganze viel zu fromm. Natürlich gibt es genug Huren und so weiter, alles klar. Aber es ist natürlich sowas wie die Vereinten Nationen der Kirche, deshalb auch die Abstimmung nach Nationen, da, das würde ich fast so sehen.
17 verschiedene Sprachen sind in den Straßen von Konstanz zu hören. Die Konzilsteilnehmer werden in 5 Nationen aufgeteilt. Italiener, Franzosen, Engländer, Spanier und Deutsche, zu denen auch die Skandinavier, Polen, Litauer, Kroaten, Ungarn und Böhmen gezählt werden. Sie alle halten ihre Vorberatungen an verschiedenen Orten ab, bevor sie zusammenkommen.
Alle, die nun zum Konzil gehörten, saßen im Münster, dem Dom, auf Bänken. Und der Papst vor ihnen am Altar des Leutpriesters. Und die anderen Herren, Patriarchen, Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe und alle Herren, je nach ihrem Rang und Würde.
Am 11. November 1417 kommt das Konstanzer Konzil zu einem wichtigen Ergebnis.
Die Einheit der Kirche hat das Konzil gelöst. Es hat nämlich 1417 einen Papst gewählt, Martin V. Und zwar hat das Konzil es auf ganz geniale Weise gemacht, indem nämlich die 5 Konzilsnationen plus Kardinalskollegium als 6. Nation jeweils mit 2/3 Mehrheit in ihren Nationen gewählt haben, damit dieser neu gewählte Papst nämlich dann wirklich auch in Frankreich, in England, in Spanien, in Deutschland, in Italien und den dazugehörenden Ländern akzeptiert wird.
Was das zweite Ziel betrifft, die Reform der Kirche, ist das Konzil nicht sehr weit gekommen, obwohl es 2 Dekrete erlassen hat. In dem einen fordert es regelmäßige Konzile für die Zukunft, aber bis heute hat es seit Konstanz nur noch wenige Konzile gegeben. Das andere Dekret von Konstanz, das sogenannte Haec Sancta, kommt einer kleinen Revolution gleich und hat es deshalb besonders schwer.
Diese Synode, die ein allgemeines Konzil darstellt und die streitende katholische Kirche repräsentiert, hat ihre Vollmacht unmittelbar von Christus. Ihr ist jedermann, welchen Standes oder welcher Würde auch immer, auch wenn es die päpstliche sein sollte, ihr ist jedermann gehalten zu gehorchen.
Damit stünde das Konzil über dem Papst. Der Papst müsste immer dann, wenn ein Konzil zusammentritt, als Primus inter pares wieder in die Reihe zurücktreten. Diesen Schritt der Reform der Kirche an Haupt und Gliedern hat Konstanz nicht schaffen können, weil es auf die lange Dauer dem Papsttum gelungen ist, die konziliare Idee und die Konzilien im Grunde genommen unmöglich zu machen.
Und auch das dritte Ziel, die endgültige Klärung von Glaubensfragen, wird nicht erreicht. In diesem Punkt versagt das Konzil von Konstanz völlig, wie der Umgang mit dem böhmischen Theologen Jan Hus zeigt. Dieser kämpft leidenschaftlich für die Reform einer verweltlichten Kirche und will nur die Bibel, nicht den Papst, als Autorität in Glaubensfragen anerkennen. Das Konzil lädt den unbequemen Reformator mehrfach vor, doch er will zunächst nicht kommen.
Also sandte unser Herr Sigismund, der römische König, dem Magister Johannes Hus einen gesiegelten Brief, in dem er ihm freies Geleit zusicherte und versprach, dass er in Sicherheit hierher kommen und auch wieder von dannen ziehen könnte.
Jan Hus entscheidet sich dadurch doch zur Reise nach Konstanz, aber der König hält sein Wort nicht. Hus wird angehört, eingesperrt und am 6. Juli 1415 auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Die Causa Hus gibt im positiven Bild des Konzils natürlich, schwäbisch gesagt, ein ganz bitteres Geschmäckle.
Und trotzdem ist das Konzil von Konstanz, das im April 1418 endete, nicht gescheitert. Im Gegenteil, es wirkt bis heute nach. Denn die Frage, ob ein Konzil über dem Papst steht oder umgekehrt, ist immer noch nicht entschieden. Und jeder neue Papst ist frei, die Geschichte anders zu interpretieren, auch Papst Franziskus.
Wenn Franziskus überlegt, den Ortskirchen mehr Kompetenzen zu geben, wenn er stärker auf Kollegialität setzen möchte, dann kann man doch vielleicht aus dem Konstanzer Konzil Anregungen finden. Wie Josef Ratzinger sagt, es hat eine bleibende Bedeutung.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an das Konzil von Konstanz, das heute vor 600 Jahren eröffnet wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.